Ja, herzlich willkommen zur letzten Predigt aus dem ersten Johannesbrief. Und ja, zum Schluss seines Briefes gibt der Johannes noch zwei Befehle, zwei Aufforderungen an seine Leser weiter. Zum einen, bete für deine Mitchristen, wenn du siehst, dass er oder sie sündigt. Und ganz zum Schluss, hütet euch vor den Götzen. Ein sehr abruptes Ende, finde ich. Aber er hat ja auch abrupt oder sehr plötzlich angefangen. Er begann seinen Brief ohne jegliche Einleitung. Er kam direkt zur Sache. Er sagte, er will, dass wir Christen alle wissen, was es heißt, mit Gott verbunden zu sein. Und er will, dass wir ein Leben führen, das von Freude gekennzeichnet ist. Ohne Begrüßung fängt er an. Und auch ohne Grußwort oder so, wie man es von Paulus vielleicht kennt, hört er auch auf. Ein sehr komisches Ende. Und trotzdem wird in diesem letzten Abschnitt das ganze Anliegen des Johannes auf den Punkt gebracht. In unserem letzten Abschnitt heute, da geht es zunächst um ein zuversichtliches Gebet. Dann insbesondere um das Gebet für Geschwister, für Brüder und Schwestern im Glauben. Und das in einer bestimmten Situation. Dann folgen so drei Dinge, die wir wissen können. In der letzten Predigt, da ging es darum, dass wir etwas wissen, weil wir Zeugen haben, die etwas bezeugen können. Jesus ist gekommen und er ist wirklich Gottes Sohn, er ist wirklich Mensch geworden. Und das hatten wir in der letzten Predigt gehabt. Ja, und jetzt abschließend dann auch nochmal ganz zum Schluss die Warnung vor falschen Göttern oder vor Götzen. Das Ziel der Predigt heute soll sein, dass wir nicht nur wissen, was es mit dieser Sünde zum Tode oder nicht zum Tode auf sich hat, sondern ich wünsche mir, dass wir vor allem darin bestärkt werden, in dem Wissen um unsere Errettung und um die Zuversicht im Gebet. Ich wünsche mir, dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist, die füreinander betet und Jesus immer ähnlicher wird, ihn immer besser kennenlernt. Den Text haben wir uns bereits angehört und ja, wir gehen Schritt für Schritt durch die Verse und erarbeiten uns den Text. Mich hat dieser Text herausgefordert, in zweifacher Weise vielleicht. Zum einen vom Verständnis her, was meint Johannes hier? Ich musste einiges nachlesen. Und andererseits aber auch das Ausleben, das fordert uns auch heraus, auch wirklich das zu tun, was da steht. Tue ich wirklich das, was Johannes hier im Auftrag Gottes hier weitergibt? Es gibt tatsächlich ein paar Dinge in diesem Text, die damals den Christen wahrscheinlich sehr bekannt waren. Sie wussten automatisch oder von alleine, was Johannes hier meinte. Wir heute leben in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur. Wir haben heute vielleicht Verständnisprobleme. Man sieht es auch im Verlauf der Kirchengeschichte. Da gab es auch immer wieder verschiedene Erklärungsansätze. Man könnte sich zum Beispiel so Fragen stellen wie, was ist das überhaupt für eine Art zu beten, die Johannes hier meint? Natürlich auch diese Frage, was ist das für eine Sünde zum Tode oder eine Sünde nicht zum Tode? Insgesamt, was ist das vielleicht für ein komischer Briefschluss? Ich habe uns mal den ganzen Text hier mitgebracht, um einfach ein paar Wortgruppen markiert, um einfach einen Überblick zu bekommen, worum es eigentlich geht. Ich habe hier blau markiert alles, wo es ums Wissen geht, um Zuversicht. Ja, wir sehen, dieser Text ist nicht etwas, was im Ungewissen bleiben soll, worüber wir grübeln sollen, sondern Johannes geht es letztendlich darum, dass wir zuversichtlich sein sollen. Ja, wenn wir heute hier aus der Predigt, aus dem Gottesdienst nach Hause gehen und anfangen zu grübeln, dann ist das Ziel dieser Predigt, glaube ich, nicht erreicht. Wir sollen zuversichtlich sein. Ein zweites, es geht ums Bitten, ums Gebet. Und Fürbitte. Und drittens, ein Wort, das auch sehr häufig vorkommt, ist Sünde. Da werden wir auch kurz drüber reden und auch anschauen, weil das auch ein Thema im ersten Johannesbrief ist. Da Da werden wir uns nochmal genauer mit befassen. Der Johannes beginnt ja diesen Text in Vers 13 mit: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wir haben das letzte Mal darüber geredet, dass wir Zeugen haben. Wir haben den Geist, wir haben diese Ereignisse von der Taufe und von der Kreuzigung Jesu, die uns einfach Gewissheit geben, dass wir errettet sind, dass Jesus wirklich jemand ist, der retten kann. Und Johannes schreibt all dies, weil er einfach Mut zusprechen will. Ihr wisst es bereits und ihr habt das ewige Leben, weil ihr diesem Jesus glaubt. Er ist der Sohn Gottes. Also, das Ziel ist hier nicht Unwissenheit, sondern Wissen, Zuversicht. Er schreibt es, damit ihr wisst. Wenn du an Jesus glaubst, sollst du heute in der Gewissheit bestärkt werden, dass du das ewige Leben bereits hast. Es ist etwas, das in der Zukunft kommen wird, aber es ist etwas, das du jetzt schon hast. Schon jetzt. Noch nicht in voller Gänze, noch nicht zu 100%, aber wir wissen, wir haben das ewige Leben. Wir haben es in der Tasche. Es ist schon Gegenwart. Dann im Vers 14, und dies ist die Zuversicht, die wir in ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Johannes möchte Zuversicht vermitteln, weil es viele Irrlehrer gab, die Zweifel gestreut haben. Und Menschen, Christen, waren sich unsicher. Vers 14 beginnt mit einem Und. Also besteht da ein Zusammenhang zwischen dem, was er in Vers 14 sagt und dem, was in Vers 13 steht. Wir können uns nur sicher sein, dass wir das ewige Leben haben. Wir können uns nicht nur sicher sein, dass wir das ewige Leben haben, sondern wir können auch Zuversicht haben, dass Gott uns hört, dass Gott deine und meine Gebete erhört. Was ist das für eine Zuversicht? Ist Gott so eine Art Wunschautomat, wo man so ein Gebet reinwirft und dann bekommt man eine Erhörung geschenkt? Man bekommt das, was man haben will? Es gibt eine Bedingung. Hier heißt es, wenn wir nach seinem Willen beten. Wenn du das, was du willst, betest und es entspricht dem, was Gott will, dann wirst du es zu 100% bekommen. Jemand sagte mal, wenn du willst, was Gott will, dann kannst du wollen, was du willst. Ich habe ein Zitat von Stott, der sagte folgendes: Gebet ist nicht ein bequemes Mittel, um Gott unseren Willen aufzuzwingen oder seinen Willen so zu verbiegen, dass er zu unserem passt. Gebet ist der vorgeschriebene Weg, wie wir unseren Willen seinem Willen unterordnen. Im Gebet suchen wir Gottes Willen, umarmen ihn und gleichen uns an ihn an. Jedes echte Gebet ist eine Variation des Themas Dein Wille geschehe. So hat es Jesus gemacht. Das war die richtige Haltung, wie Jesus es gelehrt und vorgelebt hat. Im Garten Gethsemane, als es seinem Ende zuging, oder auch im Vaterunser. Vers 15 bestärkt noch einmal diese Zuversicht. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wir haben hier einen Wenn-Dann-Satz. Wenn das eine eintritt, tritt als Folge das andere ganz gewiss ein. Wir könnten sagen, weil wir das eine wissen, wissen wir, dass das zweite auch wahr ist. Wir haben diese eine Bedingung in Vers 14 gelesen, wenn wir das bitten nach dem Willen Gottes, dann können wir wissen, dass das auch eintreten wird. Wir können wissen, dass wir das Erbetene bereits haben. Wir tun nicht so, als ob. Nein, wir haben es tatsächlich. Oft ist es so, dass wir etwas beten und dann warten. Ja, man kennt es vielleicht, Gott hat drei Antworten, ja, nein oder warte. Das sind so eine Formulierung, die wir häufig antreffen. In Jakobus 4, Vers 2 sagt der Jakobus einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott ist eine Person, Gott ist jemand, der mit uns in Kommunikation tritt, der von uns will, dass wir ihm sagen, was wir haben möchten. Gott ist ein Gott, der gibt. Der Bitte wird sofort gewährt, aber das Resultat der Erhörung, das kann möglicherweise in Zukunft sein. Oft braucht es Zeit, aber wir können wissen, dass Gott erhört. Das ist vielleicht oft so in Situationen schwierig, wo wir in Schwierigkeiten sind, wo unser Glaube geprüft wird. Für uns ist es oft schwierig herauszufinden, was will Gott denn jetzt überhaupt? Aber wir können mit einer richtigen Haltung beten. Wir können darauf vertrauen, dass Gott der beste Vater ist, den wir uns vorstellen können. Wir haben sehr unterschiedliche Väter, aber Gott ist der beste von allen. Besser, als wir uns vorstellen können. Und nur weil wir ihn nicht verstehen, nicht immer wissen, was er will, bedeutet es nicht, dass er nicht gut ist, dass er nicht das Beste für uns möchte. Ein Kind versteht vielleicht nicht, warum die Eltern ihm verbieten, dauernd Süßigkeiten zu essen. Die schmecken doch gut. Und sie erleben diese Grenzen, die die Eltern haben, für dieses Kind oft als Einschränkung, als etwas Negatives. Sind die Eltern deshalb böse? Sind sie schlecht? Nein. Sie wären schlechte Eltern, wenn sie diesem Kind erlauben, dauerhaft Süßigkeiten zu essen, weil sie wüssten, dass es der Gesundheit nicht zuträglich ist, aber sie würden es in Kauf nehmen. Gott gibt uns nicht immer das, was wir wollen, aber das, was wir brauchen. Und Johannes könnte uns bestimmt noch ein ganzes Buch drüber schreiben, wie, warum und wann man beten soll, aber hier in diesem Abschnitt geht es ihm vor allem um eins. In Vers 16 und 17, da lesen wir, worum es ihm geht. Wenn jemand seinen Bruder, wir können auch sagen seine Schwester, sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten. Und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Es ist eine sehr realistische Situation. Wer hat es noch nicht gesehen, dass jemand aus der Gemeinde gesündigt hat? Wer hat noch nicht gesehen, dass ich oder du einmal gesündigt haben? Und Johannes fordert uns auf, geh und verpetze ihn, sprich mit ihm, schließ ihn aus der Gemeinde aus oder so. Nein, all das macht Johannes nicht. Er sagt, wenn du es siehst, dann bete. Tritt für sie ein, so wie ein Mose vielleicht, für sein Volk. Mose sieht das Volk sündigen und er betet zu Gott und sagt, ich bestrafe lieber mich, aber rette dieses Volk. Abraham betet für Sodom und Gomorra. Johannes schränkt hier seine Aussage nochmal ein. Ihm ist es wichtig, dass wir beten, zuversichtlich. Ihm ist es wichtig, dass wir für unsere Geschwister beten, und zwar, wenn sie gesündigt haben. Und jetzt schränkt er es noch mehr ein und er unterscheidet nochmals in der Art der Sünde. Er sagt, sprich von einer Sünde, die zum Tod führt und einer Sünde, die nicht zum Tod führt. Was in aller Welt soll das bedeuten? Im Großen und Ganzen gibt es so drei verschiedene Erklärungsansätze. Manche sagen, es gibt eine besondere Art der Sünde. Für jede Sünde kann man bestraft werden, aber für besonders schlimme Sünden, die führen irgendwie zum Tod. Da wird manchmal auf das Alte Testament Bezug genommen, wo auch so eine Art Unterscheidung unternommen wurde von so einer absichtlichen Sünde oder eine unabsichtliche Sünde. In der katholischen Kirche wird auch oft unterschieden zwischen Todsünden und lässlichen Sünden und da wird unterschiedlich mit umgegangen. Kann das hier gemeint sein im 1. Johannesbrief? Ich glaube nicht. Wir haben da keinen Hinweis im Text. Im ganzen Brief macht Johannes da nicht so eine Unterscheidung. Er spricht nie über eine ganz bestimmte Sünde oder eine bestimmte Art von Sünde, von der doch alle wissen. Das Zweite, was oft vorgeschlagen wird, ist so die Sünde der Lästerung gegen den Heiligen Geist. Wenn wir in Matthäus Kapitel 12 lesen, da sagt Jesus das den Pharisäern, dass sie diese Sünde begangen haben. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, die behaupteten nämlich, dass Jesus die bösen Geister durch den Teufel austreiben würde. Und mit diesem Vorgang, mit diesem, was sie da sagten, lehnten sie Jesus als Nation, als Messias ab. 70 nach Christus wurde Jerusalem und der Tempel zerstört. Sie hatten Jesus abgelehnt. Sie hatten diese Sünde begangen. Aber auch hier in 1. Johannes wird nicht darauf Bezug genommen. Nirgendwo im Brief bezieht sich Johannes auf diese Situation, von der Jesus damals sprach. Das Dritte ist das, was ich denke, was auch richtig und gemeint ist. Johannes meint die totale Abkehr von Gott. Ein Mensch, der nicht nach Gott fragt, dem Gott egal ist, dem Gottes Wille nichts bedeutet, dem Gottes Gebote nichts bedeuten. Johannes ist es an dieser Stelle wichtig, dass wir für Christen beten, die gerade gesündigt haben. Dieses Gebet wird nämlich erhört werden. Die Folge ist, sie werden das ewige Leben haben. An dieser Stelle geht es also nicht um Nicht-Christen, die verloren sind, denen es um das geht, was sie selbst wollen, deren Leben von Sünde geprägt ist, denen Gott egal ist. Was sagt Johannes so im Laufe des Kapitels über Sünde? Wir können so einen kurzen Überflug machen und in Kapitel 1 starten. Johannes sagt in Kapitel 1, Vers 6, 8 und 10, da heißt es, dass wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann lügen wir. Er hat also Menschen vor sich, die das Potenzial zum Sündigen haben. Und Sünde ist unser Zustand, der uns von Gott trennt. So wie Licht und Dunkelheit nicht gleichzeitig an einem Ort sein können. Aber in Vers 7 und 9, die geben uns Hoffnung. Sünde kann vergeben werden, wenn sie bereut wird, wenn sie bekannt wird. Dann in Kapitel 2 heißt es, und wir werden da aufgefordert, nicht dauerhaft in Sünde zu leben, in ihr zu verweilen. Wenn ein Christ aber doch sündigt, so hat er Jesus als einen Anwalt. Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Und Johannes schreibt an Christen, deren Sünden um Jesu Willen vergeben worden sind. Und er warnt davor, mit dieser Welt gemeinsame Sache zu machen. Wir sollen unser Verhalten nach Gottes Maßstäben ausrichten. Genau das meint es, wenn wir von Bekehrung sprechen. Zuerst haben wir alles das getan, was Gott nicht gefällt. Wir laufen von Gott weg, dann kehren wir uns hin zu Gott. Wir wollen das, was Gott will. Hin und wieder weichen wir ab, aber die Richtung bleibt. Das, was wir wollen, ist, Gott zu gefallen. In Kapitel 3 heißt es denn, ein Christ, der mit Gott verbunden ist, will nicht sündigen. Sünde wird hier wird definiert als Gesetzlosigkeit. Wer nämlich sündigt, der hat den Teufel als Vater. Wer aber nicht in der Sünde verharrt, hat Gott als Vater. Eine erneuernde Kraft bleibt in uns. Und in Kapitel 4 heißt es dann in Vers 10, das Fundament der Liebe ist das Sühneopfer Jesu für unsere Sünden. Dadurch erst können wir zu Gott kommen, ihn lieben, in Gemeinschaft mit ihm bleiben. Zusammenfassend kann man sagen, dass Johannes an Christen schreibt, die das Potenzial haben zu sündigen, doch ihr Leben wird nicht von der Sünde bestimmt oder charakterisiert. Sie gehören jetzt vielmehr in den Herrschaftsbereich Gottes, der sie freigekauft hat, sodass sie nicht in der Sünde verharren wollen und können. Also, Johannes geht es in diesem Text gar nicht darum, dass wir lange darüber grübeln, was ist das für eine Sünde, die zum Tod führt. Er möchte uns in allererster Linie Zuversicht geben. Er will, dass wir mit dieser Zuversicht für Menschen beten, die Christen sind, die im Herrschaftsbereich Gottes sind, aber auch da ihrer sündigen Natur Folge leisten. Wir sind gleichzeitig gerettet, aber gleichzeitig sündigen wir immer noch. Und Paulus kennt auch diesen Kampf gegen das Böse. Und er hat diese Hoffnung, dass es einmal anders sein wird. Dass wir irgendwann nicht mehr sündigen werden. Dass wir immer nur das tun werden, was Gott möchte. Will Johannes denn überhaupt nicht, dass wir für Nichtchristen beten? Er verbietet es hier nicht. Es ist einfach nicht sein Schwerpunkt in diesem Text. Ihm geht es in diesem Brief um die Christen, um die Gemeinschaft untereinander und die Gemeinschaft mit Gott. Was zerstört diese Gemeinschaft? Die Sünde. Sünde trennt immer Menschen voneinander und Menschen von Gott. Johannes sagt, dass wir als Christen füreinander Verantwortung tragen in der Gemeinde. Es soll mir nicht egal sein, was mein Bruder und meine Schwester da tun, wie sie die Gemeinschaft gefährden. Es ist ein Zeichen meiner Liebe zu ihm, wenn ich bei ihnen bei Gott Fürsprache leiste. Johannes ist es wichtig, dass wir an Jesus als den Sohn Gottes glauben, dass er Mensch geworden ist. Aber er will auch, dass wir drei Dinge wissen. Vers 18 heißt es, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Erneut eine Bestätigung und eine Gewissheit, dass ein Kind Gottes diese Sünde, die zum Tod führt, nicht begehen kann. Wenn meine Richtung Gott ist, wenn ich zu ihm laufe, dann will ich es nicht. Wir sind schwach von der Natur. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Diesen Spruch kennen wir, stammt auch aus der Bibel. Gott ist es, der uns bewahren will. Er wird uns bewahren. Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir leben in einer Welt, die noch nicht perfekt ist. Und wir warten auf eine Welt, die perfekt sein wird. Das erinnert mich an das Gebet Jesu für die Jünger. Das ist eines der letzten Gebete, die Jesus betet. In Johannes 17 lesen wir das. Ich lese nur ein paar Verse. Da sagt Jesus zu Gott, ich bitte dich nicht, sie, die Jünger, aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Also Jesus betet hier für uns, für dich und für mich. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ich finde diese Worte einfach genial. Jesus betet für uns. Und Jesus betet gemäß dem Willen Gottes. Das heißt, genau das wird eintreten. Jesus bewahrt uns. Er betet für uns. Er betet für uns in einer Zeit, die von Sünde geprägt ist. Wo wir auch immer noch in Versuchungen sind und einander sehen, wie wir einander Leid zufügen. Und Jesus macht es uns vor, er betet für uns. Und genauso dürfen wir auch füreinander beten. Das schafft eine Einheit. Und das Dritte, was wir wissen dürfen, ist, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Es geht wieder um Jesus. Er ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Er hat uns die Augen geöffnet. Er schenkt uns diese Erkenntnis. Er ist die Wahrheit. Er ist der Weg. Er ist das Leben. Hätte Jesus uns Gott nicht offenbart, so würden wir immer noch im Dunkel der Unwissenheit tappen. Wer mit Jesus verbunden bleibt, mit ihm in Gemeinschaft bleibt, sein Geschenk annimmt, der ist safe, der ist sicher, der hat das ewige Leben. Und somit schließt sich der Kreis hier im ersten Johannesbrief. In den ersten Versen hieß es: Ich schreibe euch, damit ihr untereinander verbunden bleibt. Und noch viel mehr, dass ihr mit Gott, dem Vater, verbunden bleibt. Ein Leben in Fülle führt. Ein Leben nach den Geboten Gottes. Ein echter Glaube an Gott, der sich durch echte Liebe den Menschen gegenüber zeigt und bestätigt. Ein echter Glaube an Jesus, den menschgewordenen Sohn Gottes. Alles andere wäre Götzendienst. Deshalb die abschließende Warnung vor den Götzen. Vers 21. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern, vor den Götzen. All das, worauf ihr euer Vertrauen setzt, wovon ihr Hilfe erwartet, von denen ihr euch abhängig macht, die euch aber ausbeuten, euch nicht dieses Leben in Fülle geben können. Die echte Liebe, die ein Leben in Fülle, kommt nur von Gott, der der Geber des ewigen Lebens ist, der das Leben selbst ist, der die Liebe selbst ist. Diese Warnung kommt voller Liebe von Johannes, der früher mal ein Donnersohn genannt wurde von Jesus, der diesen Spitznamen hatte und der jetzt so unglaublich viel über Liebe schreibt. Meine lieben Kinder, Johannes hat ja nicht unbedingt so griechische oder römische Götterstatuen vor sich, sondern all das, was für uns auch zum Götzen werden kann. All das, was wir über Gott stellen. Lasst uns füreinander beten in der Gemeinde. Gott wird dieses Gebet erhören. Lasst uns füreinander beten, wenn wir sehen, dass der eine oder andere Schwierigkeiten hat. Wenn der eine oder andere sündigt, das Beste, was wir für ihn tun können, ist, für ihn zu beten. Ihn wieder in Gemeinschaft mit Gott bringen. Lass uns in unserer Gewissheit des ewigen Lebens gegenseitig bestärken. Wir haben ein Ziel, ein Gott, ein Glaube, einen Retter. Und lasst uns Gott den richtigen Platz in unserem Leben geben. Er soll in allem an erster Stelle stehen. Amen.